kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.
Was ja gestern Abend? Champions League? BVB hat gespielt, ne?
Jo. Und nicht gut.
Nicht gut.
Aber das Ergebnis ist super. Hinspiel gegen Eindhoven mit einem 1-1 nach Hause gefahren nach Dortmund ist super. Aber das Spiel an sich war schon ganz eine zähe Angelegenheit.
Okay, aber alles ist noch drin. Ne?
Alles ist drin. Super Bedingung oder die fürs Rückspiel ist im Prinzip alles vorbereitet, dass man zu Hause in Dortmund dann den Einzug ins Viertelfinale klar macht. Aber es war schon. Also jeder wird es unterschreiben, der es gestern Abend geguckt hat, das war schon eine zähe Kiste.
So, und warum erwähnen wir das jetzt hier in der Intro? Da gibt es einen guten Grund für, weil wir gleich einen ganz spannenden Gast haben, hier mit einer Connection. Eigentlich zwei spannende Gäste, aber bei einem gibt es eine direkte Verbindung, ne?
Ja.
Magst du mal erzählen?
Ja, ich bin ja selber Dortmund-Fan und großer Dortmund-Fan, habe auch lange in Dortmund gewohnt. Und umso mehr freut es mich, dass wir gleich Neven, ich glaube jeder oder fast jeder glaubt, er heißt Neven Subotic, bei uns im Podcast haben. Und was ich so spannend fand im Vorgespräch, hat sich rausgestellt, dass der Neven überhaupt nichts mehr mit Fußball am Hut hat. Und das finde ich so spannend, sondern was ganz anderes macht, der ist Datenliebhaber, der steht auf Data Science, der steht auf KI. Und der hat er uns im Vorgespräch erzählt, wenn irgendwie Auswärtsfahrten anstanden und 6 Stunden im Bus irgendwie eine 6-stündige Fahrt anstanden, da waren alle anderen am Musik hören und Kino für oder hier am Streamen und so weiter. Er war der Einzige, der Webseiten gebaut hat, der gecodet hat, der sich für Data Analytics interessiert hat. Und das weiß man ja nicht, ne? Und,
ja, krass.
Und da erzählt er gleich was von. Und ich finde es so krass, dass wirklich diese 180 Grad Wendung, also wenn du Fußballer bist, dann brennst du ja jeden Tag für, das ist deine Leidenschaft und du gibst da Vollgas. Und bei ihm hat sich das so krass geändert, dass er von Fußball gar nichts mehr irgendwie wissen möchte. Eine Sache noch dazu, ich war wirklich kurz davor, morgen mein Dortmund-Trikot anzuziehen. Und ich glaube, das wäre gar nicht angebracht gewesen.
Hätte gar nicht so gepasst,
ne? Nein, der will auch gar nicht mehr für Fußball stehen, sondern für seine Stiftung, für das, was er macht, für seine Begeisterung für Daten und KI. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert.
Ja, also nicht so Schublade rein, Fußballspieler rein, ne? Also Schublade auf, Fußballspieler rein, Schublade zu.
Ja.
So, das wird nicht passen und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich glaube, wir werden hier eine Brücke schlagen zu vielen verschiedenen Themen, ja, vernetzen, denn er ist ja unterwegs mit seiner Stiftung. Und dann haben wir den zweiten Gast mit Marto, der wiederum aus der Wirtschaft vor allem Dinge anbringen wird, auch dort eine Brücke schlagen wird bestimmt. Gemeinsamer Nenner ist Datenwertschöpfung, Analytics von Stiftung bis hin zu eben Wirtschaft, also Non-Profit und For-Profit. Ja, und dann mit der Historie, das wird richtig spannend, da freue ich mich drauf.
Ganz viel Spaß wünschen wir euch.
Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute mit zwei spannenden Gästen, Neven Subotic und Marto Vujic. Hallo, herzlich willkommen auch an euch beide.
Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Hi, freut mich.
Ja, von mir auch moin. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt gerade schon im Vorgespräch gehört, der eine sitzt gar nicht hier um die Ecke, sondern in Österreich im Skiurlaub. Nimmt sie extra frei, damit er mit dabei ist.
Aus dem Urlaub.
Genau, ja, sehr gerne. Also ich habe hier einen wunderschönen Blick auf die Piste raus und freue mich jetzt auf die Aufnahme und dann auch gleich drauf auf die Piste zu gehen und später auf den Einkehrschwung in die Hütte. So sieht der Tag aus.
Ja, aber vorher noch eine Stunde gutes Gespräch. Ja. Und da geht's um Daten, Datenbusiness, so wie der Podcast ja heißt, Datenwertschöpfung. Gleich mehr. Erstmal wollen wir euch noch besser kennenlernen. Neven, fangen wir doch auch gerne mit dir an. Du hattest in deinem ersten Leben ja etwas ganz anderes gemacht als Datenwertschöpfung. Geh mal selbst ein bisschen durch die Highlights, was dich dann auch gebracht hat zu diesem Thema Daten.
Ja, ich war seit 17 Profifußballer. Und ich sag mal, die ersten 3 Jahre war ich total vertieft in dieser Welt mit Glitz, Glamour, viel Kohle und viel Fokus auf den Fußball. Doch man spielt halt am Tag, keine Ahnung, 3 Stunden Fußball maximal und der Rest der Tag war frei und ich habe angefangen, viel mehr zu lesen, auch so über Psychologie und also Wirtschaft. Und irgendwann kam dann auch, kamen auch Anwendungsfälle dazu, denn ich habe 2012 eine Stiftung gegründet, die sich um das Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung in ländlichen Regionen Ostafrikas kümmert. Und da begann dann die Bücher sich zu ändern, zu Organisationsmanagement, Design, Programmierung, Analytics. Plötzlich brauchte ich andere Sachen, die ich lernen musste, um das zu nach vorne zu bringen. Und da habe ich eine Leidenschaft für also die wissenschaftlichen Aspekte dann auch gewonnen, weil ich auch ein bisschen gekränkt war aus der vorherigen Erfahrung in gemeinnützigen Organisationen, wo ich manchmal das Gefühl hatte, vieles läuft nach Bauchgefühl, Sachen klingen toll, aber es gibt viele Beweise und auch Studien dazu, dass alles, was toll klingt, nicht zwingend toll sein muss, sondern ganz im Gegenteil, wir die Möglichkeit haben und auch eigentlich das Wissen und Know-how, um aus einem Gefühl auch wirklich uns mal mit der Realität auseinanderzusetzen, zu sehen, was bewirkt man. Und als gemeinnützige Organisation und Leiter einer ist mir nicht wichtig, was ich denke oder glaube, sondern das, was tatsächlich ist. Und ja, das, da kommt man nur hin, wenn man Daten und Evidenzen dafür ermittelt und die wenigen Ressourcen, die man nun mal hat, dann auch sehr effizient einsetzt. Und ich habe gesehen, dass von der Theorie, also Buch lesen, anwenden und den Effekt draus sehen, dass das voll aufgeht. Und das hat mich dann auch Jahr für Jahr immer weiter getrieben.
Ich habe auch direkt eine Frage. Wurdest du doof angeguckt? Also, du sagst 3 Stunden gezockt und dann Bücher gefressen, in Anführungsstrichen. Was haben deine Kollegen da gemacht? Haben die gesagt, Neven, was machst du da? Oder?
Ich glaube, Leute haben generell Interesse, wenn sie sehen, jemand ist interessiert an einer Sache. Zum Teil gab es da auch, ich sag mal, Missverständnisse, wenn ein Trainer gesehen hat, dass ich, keine Ahnung, auf einer 6-stündigen Busfahrt mir nicht einen Film reinschaue, sondern irgendwie Code auf meinem Bildschirm zu sehen ist und ich vielleicht der Einzige bin, der mit Laptop rumläuft, um nicht einen Film zu schauen, sondern sowas zu machen. Selbst wenn es so, es waren manchmal so Hobbyprojekte, ne? So, das hatte vielleicht auch mal nichts mit Arbeit zu tun, weil, es so doof es klingt, es entspannt mich manchmal und eigentlich ein großer Teil so meiner Rolle bei der Stiftung, ein Teil, der mir sehr viel Spaß macht in der Stiftung, ist die Programmierung, ja. Ich finde halt nur nicht Zeit, um diese Spaßprojekte zu machen, weil ich auch natürlich den ganzen anderen Kram machen muss. Aber das hat immer gut getan. Die Leute haben gesehen, der hat Spaß an der Sache. Und ich habe es auch voll genossen, wenn jemand mal so gefragt hat, was machst du denn da? Dann kann ich sagen, guck mal, das ist eine Website, also der Quellcode. Ja, und daraus kommt jetzt das. Und wenn du da drauf klickst, dann passiert das, das und das. Aber ja, für die meisten war das natürlich fern, weil keiner hat so eine IT, also auch ich bin nie ein Semester zur Uni gegangen und damit war ich schon viel weiter als die meisten Fußballer, weil wir eigentlich seit früh auf getrimmt sind, Fußball zu spielen und sonst gibt's nichts auf der Welt. Aber ja, viele haben auch mal so Interesse zwischendurch verkundet, so was ist das, erklär uns das.
Was mich und viele da draußen interessiert, wir haben auch sehr viele Gründer und Gründerinnen unter den Zuhörern, Zuhörenden und auch hier im Podcast immer interviewt, so den Nukleus noch zu verstehen, weil im Grunde, du hast ja auch dann gegründet, nochmal hier zurück zum Nukleus Why dahinter zu verstehen und auch so, wie du das dann hinbekommen hast, weil das sind ja dann 2 Dinge, die sehr leidenschaftlich parallel gelaufen sind, also 2012. Bist du da rein, Theorie und gleichzeitig Profifußball. Also immer noch natürlich, auf höchstem Level und sehr ambitioniert. Und dann aber eben eine andere Leidenschaft entdeckt und dort rein gefuchst. So, das nochmal wirklich zu verstehen, weil es gibt viele da draußen, die zum Beispiel auch neben einem Fulltime-Job in einem Side-Hustle auch ein Unternehmen gründen wollen. Ja. Ich glaube, da können wir einiges mitnehmen noch.
Ja, total. Und was auch eine schöne Entwicklung ist, ist so die Anzahl der Sozialunternehmen, die Tag für Tag neu aufgebaut werden oder sich auch weiterentwickeln. Für mich kam die Motivation aus einer Menschlichkeit heraus. Meine Eltern haben sich immer stark engagiert, damals im Rahmen des Jugoslawienkriegs. Also als wir in Deutschland waren, haben sie Hilfsgüter dorthin geschickt und ich bin irgendwie damit groß geworden, dass man selbst nicht der Größte oder Wichtigste ist, sondern sich auch immer im Rahmen der Gesellschaft bewegt und da, wenn man eine Möglichkeit hat, andere zu unterstützen, auch eine Verantwortung tatsächlich dafür übernehmen sollte. Und die ersten paar Jahre, als ich im Profigeschäft war, war ich so in dieser klassischen Botschafterrolle, wo man halt wirklich kaum was weiß, über was da abläuft, es auch nur bedingt versteht und eher symbolische Rollen mal trägt. Und das meiste, was ich gemacht habe, war sehr lokal, also sprich lokal hier in Dortmund, weil ich zu dem Zeitpunkt hier in Dortmund gelebt und gearbeitet habe, oder es war lokal in Bosnien, also in der Region, aus der meine Eltern stammen, beziehungsweise wo ich auch geboren bin. Aber ich fand diesen Gedanken halt falsch, weil wenn jeder nur da ist oder sich einsetzt, wo man gerade lebt oder wo man gerade herkommt, ja, wo werden die Brücken dann zwischen Gesellschaften geschaffen? Ne? Das ist ja eher was Ausgrenzendes als was Inklusives. Und das mal gespinnt auf ein globales Niveau, macht meine Motivation irgendwie deutlich und halt auch die Herangehensweise, dass wir wissen, die Welt ist unfair und trotzdem kümmern wir uns primär um uns selbst sozusagen. Ja, und das fand ich, also ja, das war für mich dann auch der Schritt, zu sagen, das so möchte ich nicht nach vorne gehen. Ich möchte nicht in 50 Jahren zurückblicken auf mein Leben und sagen, ja, ich war Nevin, der Dortmunder und der Serbe da aus Bosnien und das war's, sondern in erster Linie Mensch zu sein. Genau, und dann, wie bei fast allem im Leben, habe ich begonnen, einfach aus diesem Gedanken eine Realität zu schaffen, ohne Ahnung. Also stellt euch vor, ich bin 22 zu dem Zeitpunkt, Durchschnittsalter für Stiftungsgründer in dem Fall ist so 55. Also unter die Hälfte, mit null Erfahrung. Und bei mir noch als Mensch mit Migrationshintergrund war auch so eine Hürde im Sinne von, boah, soll ich das machen? Ich kenne keinen, der einen Namen hat wie ich, der eine Stiftung hat. Es sind ja immer nur so deutsche Namen, so klassisch deutsche, ja, Namen, die dann so Stiftung tragen. Und das hat mich auch ein bisschen abgeneigt, aber ein Kollege hat mir das empfohlen, der auch selbst eine kleine Stiftung hat, die jetzt nicht groß war, aber nichtsdestotrotz war das für mich auch hilfreich, so diese Brücke zu haben zu, okay, ich bin nicht der Erste im Sinne von, das ist was Falsches, was ich hier mache. Ja, und also mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat und jedem Jahr wurde deutlicher, dass so diese, ja, ich nenne es mal Vision, auch wenn ich es da nicht gesehen habe, aber nur so irgendwie gedacht, erhofft habe, in Erfüllung ging, dass man hier arbeiten kann und am Ende wird das Menschenrecht für Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung in der Gemeinde für einen Menschen wie mich und meine Mutter und meine Familie halt dort errichtet, ja. Und gleichzeitig sind hier dann Leute, die sich erfüllt fühlen, zu wissen, dass sie hier gespendet haben und dort ist das passiert. Und hier auch so dieser positive soziale Effekt, dass Leute, also wir haben ja auch eine Community in der Stiftung, die sich dann so auch als Einheit, als Community sieht und ihnen auch einen Sinn gibt. Ja, bei mir hat es enorm viel und gibt es auch weiterhin enorm viel Sinn im Leben und den Menschen hier auch. Und so hat sich das dann so Tag um Tag von was ganz Kleinem in was bisschen Größeren entwickelt. Wir sind jetzt 13 Mitarbeitende, ja, mit so einem Volumen von knapp über 4 Millionen im Jahr. Und also, dass wir für Projekte investieren können. Und das ist schon cool. War ein langer Weg, aber einer, der sich jede Woche eben bestätigt hat, als man gesehen hat, wie das Ganze funktioniert. Und wie viele Leute davon auch einen Sinn spüren oder halt einen Effekt.
Ja, und ein langer Weg, vor allem auch, weil parallel zu deiner Karriere eben, also du konntest ja nicht all dein Herz, all deine Energie da reinstecken. Und dann ist das so ein fließender Übergang. Und dann nach deiner Profikarriere eben natürlich dann dein Hauptcommitment
das, geworden. Genau, das lief schon parallel. Also ich habe schon meine 40 Stunden gemacht, als ich noch Fußballer, Profifußballer war und auf höchstem Niveau gespielt habe.
Gibt es so Arbeitsverträge? 40 Stunden?
Aber es ist halt echt, ne? Also wie lange willst du Fußball trainieren? Ne? Ein Spiel dauert 90 Minuten, dann was willst du da für 5 Stunden machen? Ich bin so jemand, gib mir die Arbeit, ich mach sie und ich mach sie fertig, aber ich gehe da nicht hin und turmel rum und dusche noch eine halbe Stunde und so weiter, sondern ich bin da sehr sachlich. Also ich gehe zum Training, ich mache, glaube ich, auch mehr als der Durchschnitt, sondern eher so im Top-Viertel auf jeden Fall, was so Fitness betrifft und Stabi und nochmal zusätzliche Arbeit. Aber ich arbeite dann auch. Und deshalb war ich, ich sag mal, körperlich nach dem Training ausgeschöpft, aber gedanklich und seelisch war das nicht das Ende des Lebens, sondern bin ich nach Hause, Mittagsschlaf gemacht und habe davor die Leidenschaft, die ich für Videospiele hatte, in was Soziales umgewandelt. Und ich hatte da halt mega Spaß. Vor allem in den ersten Jahren war ja auch alles neu. Also programmier mal deine erste Website. Ja, ist schon cool. Oder gestalte mal deinen eigenen Flyer. Ist schon cool. Nein, nicht geschnitten. Ja, ich kann ein bisschen Videoschnitt, aber zumindest so mit in die Regie gehen, was so ein Video betrifft, was dann rausgeht, das total niedrige Qualität hat. Also ich will nicht sagen, ich kann das gut, aber so diese Erfahrung, man denkt sich was aus, man liest was, man hat eine Fähigkeit vielleicht, wendet sie dann an und sieht, dass andere Leute sagen, ey, das ist ganz cool. Ja, und man selbst entwickelt dann so eine weitere Motivation, die einen treibt. Das hat viel, viel Spaß gemacht und hat auch nicht nur in Isolation stattgefunden, sprich ich mache das, sondern schon eigentlich seit Tag 2 kamen noch 1-2 Volunteers hinzu, die mich unterstützt haben. Dann waren das Werkstudenten, dann Teilzeitkräfte, dann Vollzeitkräfte. Also da gab es auch dann nochmal zwischenmenschlich eine Bindung, die sich aufgebaut hat, die sich genau um dieses Soziale orientiert hat. Und ich bin eher so ein Loner, ne? Ich bin eher so für mich und alleine. Aber ich habe da gemerkt, ich bin eigentlich sehr gerne mit Menschen, wenn wir gemeinsam was schaffen. Ja, und in dem Fall hat sich dann auch bei mir so eine soziale Komponente nochmal neu aufgemacht und entwickeln lassen, die auch sehr gut getan hat.
Wir wollen gleich natürlich noch viel mehr erfahren, was du mit deinem Team umsetzt, machst, was der Impact ist. Und vorher natürlich auch Mato besser kennenlernen. Ich habe noch eine letzte Frage, weil ich jetzt nicht so der Fußball-Fan bin wie du, Marcel. Wahrscheinlich, du weißt das einfach nochmal zum Abschluss. Wann war bei dir das Ende der Profikarriere?
Ich muss mir mal überlegen. Ich glaube, seit 2,5-3 Jahren. Also
Vor zweieinhalb, drei Jahren,
genau.
Ach so, okay.
Also ich weiß nicht, ob das lange oder kurz her ist. Irgendwie ist die Zeit danach auch vergangen. Ich habe zwischendurch ein Buch geschrieben, war ein Buchtour. Also bin dann auch im Kulturbereich tätig seitdem, was cool ist. Und ja, brutal schnell verging die Zeit.
Und das ist so ein Hartgrad, weil ist es nicht bei vielen auch so, dass sie dann nochmal so ein Fade-out machen in einer kleineren Mannschaft oder nochmal im Ausland sind oder so?
So Ailton meinst du, ne?
Ja, ich
kenne mich nicht so gut aus. Gehen.
Ja, genau.
Ja. Nee,
sondern es war ein Hardcut.
Hart, brutal hart. Auch, ja, ich sag mal, gab persönliche Umstände, die das so ein bisschen erfordert haben und andererseits auch, ich hatte nun plötzlich viel mehr Freiheit im Rahmen meiner Tätigkeit für die Stiftung und dann ein paar Monate später dann auch mit Digital Motion und mit Mato.
Okay, das ist eine perfekte Überleitung, weil Digital Motion, da werden wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Wir haben auch schon eine Podcast-Episode gemacht, wo Digital Motion vorkam mit dem lieben Tim Peters, ne, euer Kollege. Genau. Und damit die Überleitung auch zu dir, Mato. Nicht nur Digital Motion, sondern auch gerne, nimm uns ein bisschen mit, was du vorher alles gemacht
gerne. Hast. Gerne, ich hole gerne auch ein bisschen ausführlicher aus. Wie man so ein bisschen an den Namen eher hört, gibt es bei mir eben auch eine Migrationsgeschichte, die ist anders abgelaufen als bei Neven, aber ich glaube trotzdem, dass sich so ein bisschen was dann auch immer weiterträgt oder dass es da Überlappungen gibt im Mindset, die sich aus so einer Erfahrung, auch wenn die unterschiedlich ist, dann ergibt. Bei mir war es so, dass ich in Halle-Saale geboren bin. Meine Mutter ist Deutsche, also aus der ehemaligen DDR. Über so einen relativ langwierigen Prozess durfte sie dann ausreisen ins ehemalige Jugoslawien, also genauer gesagt nach Montenegro, zu meinem Vater. Das ging irgendwie 3 Jahre und ja, hat einiges den beiden auch abverlangt. Insgesamt waren das dann, glaube ich, 4 Jahre Fernbeziehung. Aber so sind wir da gelandet und dann von da aus in die damalige BRD, konkret nach Darmstadt. Und da bin ich dann aufgewachsen, ganz normal zur Schule gegangen, habe gar nicht so bewusst dann auch wahrgenommen in dem Moment, wie viel meine Eltern so in Kauf genommen haben, um mir ein super Leben zu ermöglichen. So im Nachhinein, wenn man ein bisschen älter wird, weiß man das dann deutlicher zu schätzen. Nee, und die haben mir alles so ermöglicht, wie den Schulkollegen und unter anderem dann eben auch einen frühen Zugang zu Technik. Auch irgendwie, als es dann losging mit den ersten Computern, ich glaube, meine erste war ein Amiga 500 und dann ging es dann auch relativ schnell in so eine selbstgebastelte Ecke mit den ersten PCs. Die ersten LAN-Partys, wo man dann einen Bezug zugefunden hat, irgendwie mit anderen damals noch ziemlich pickligen Jungs irgendwie in kleinen Kellerräumen zu sitzen und so ein bisschen an Technik rumzubasteln. Da ging es dann natürlich sehr oberflächlich auch schon in eine Richtung, die Neven auch beschreibt, dass man anfängt, irgendwie Dinge mit Code auszuprobieren und darüber dann eben tatsächlich auch ja das Interesse daran gewonnen und immer weiter verstärkt. Parallel dazu auch so ein Punkt, das hat Neven schön gesagt, finde ich, dieses aus Gefühle irgendwie bewertbar zu machen oder auch ja eher in das Faktische reinzukommen. Das hat mich immer gereizt, auch so ein wissenschaftliches Denken, also die wissenschaftliche Methode, Dinge zu quantifizieren. Ich hatte damals in der Schule dann eben auch immer so einen Hang zu Zahlen, ganz gut in Mathe. Und das hat sich dann im Studium auch fortgesetzt. Ich bin dann nach Frankfurt, um BWL zu studieren an der Goethe-Uni und hatte da vor allem auch Spaß eben an Statistik, an Mathe. Und die Finanzthemen habe ich mitgenommen, die waren mir aber nicht so nah. Und ich habe dann eben auch gemerkt für mich, dass mein Ziel jetzt nicht beispielsweise ist, als Investmentbanker in einer der Banken zu sitzen oder als quantitativer Analyst in dem Bereich zu arbeiten, sondern dass mir eher dieses Verstehen von Motivation weiterhin sehr nahe ist. Und darüber bin ich dann eher in die Spezialisierung Marketing reingekommen. Marketing und angewandter Mikroökonomie, Personalwesen, was da deutlich mehr noch um Menschen geht. Hatte dann das Glück, da einen sehr jungen Professor zu haben. Der war, glaube ich, damals Ende 30, Juniorprofessur, auch seine erste Stelle in dem Rahmen, soweit ich das mitbekommen habe. Und der hat dann tatsächlich das uns gelehrt, was man heutzutage wirklich so als Online-Marketing auch versteht. Das heißt, so Basics, was ist ein HTTP-Protokoll, wie setzt sich eine Webseite zusammen, was sind die Bausteine? Da haben wir dann eben auch angefangen, als Teil von so einer praktischen Kursarbeit selbst eine kleine Webseite zu entwerfen und einen Business Case zu schreiben. Parallel gab es dann ein Vertiefungsmodul, wo es das erste Mal so Richtung Data Crunching ging. Da haben wir einen Sample-Datensatz bekommen von einem Lebensmittelkonzern. Die haben Kartoffelchips verkauft und hatten da Kundendaten und da ging es so ein bisschen darum, die Nachfrage abzuleiten oder auch sowas wie Preiselastizitäten. Und dann hat man angefangen mit so einem Open-Source-Tool zu arbeiten, was eben auch codebasiert ist. Und so ging es dann immer weiter. Ich habe da die Leidenschaft nie für verloren, sondern die ist weit stärker gewachsen, so dass ich dann nach dem Diplom mich umgeschaut habe und dann auch fündig geworden bin in Frankfurt bei einer digitalen Kreativagentur, die hieß damals zum ersten Zeitpunkt Neue Digitale, dann Razorfish und ist jetzt später in Razorfish Sapient aufgegangen. Und das war mein Einstieg. Da habe ich angefangen als Trainee in einer interdisziplinären Agentur, die Webseiten entwickelt hat, Apps entwickelt hat, Strategie gemacht hat, Design gemacht hat. Und da war das Thema Analytics in einem kleinen Team angesiedelt, was dann auch gewachsen ist. Ich glaube, als ich eingestiegen bin, gab es noch einen Kollegen. Und dann ging es hoch über die Zeit auf 5 bis 6 am Standort Frankfurt, bis das dann sich zerschlagen hat aus unterschiedlichen Gründen. Also ein Kollege ist ins Ausland gegangen, hat nochmal studiert, andere hat ein anderes Jobangebot angenommen, das, was dann eben so stattfindet. Und dann hat sich zusammen mit der Geschäftsleitung dann die Frage gestellt, wo das neue Team aufgebaut werden soll. Ich war damals dann der letzte Verbliebene in der Runde, hatte auch schon ordentlich Workload auf dem Tisch. Und dann war die Idee, das in Berlin zu machen. Einfach weil in Berlin vermeintlich auch der Zugang zu Fachkräften in dem Bereich ein bisschen besser noch ist als in Frankfurt. Und dazu kann ich gleich auch nochmal was sagen, weil jetzt sitze ich ja auch in Berlin weiterhin. Und so bin ich dann nach Berlin gewechselt und habe dann da wieder mit das Team aufgebaut, bis das wieder so die alte Teamstärke von 5, 6 Leuten hatte, bis ich dann gewechselt bin zur Digital Motion. Tim Peters kannte ich damals schon eine ganze Weile und Matthias Bettag, die hatten hier in Deutschland einen Ableger gegründet von der Digital Analytics Association. Das ist quasi sowas wie der Berufsverband für Datenanalyse. Kam aus den USA, hat sich mittlerweile auch aufgelöst, aber das war so ein Schirm, unter dem sich dann viele Menschen mit ähnlichen Interessen gefunden und getroffen haben. Also im Prinzip auch ein bisschen was Ähnliches zu dem, was ihr jetzt leistet, Menschen zusammenzubringen, miteinander zu vernetzen, die Interessen voranzutreiben, die man so teilt. Und die beiden waren da sehr stark aktiv, haben eben auch erkannt, es gibt, abgesehen von diesem Zusammenbringen von Menschen, eben auch noch einen Bedarf im Markt, der sich darauf bezieht, dass Unternehmen oder eben auch Organisationen tatsächlich auch einfach Hilfe brauchen bei den Themen. Wenn es sehr spezifisch wird, wenn es irgendwelche Edge Cases sind, geht dann häufig einfach das Wissen aus. Und in der Situation vorher oder im Markt ist es eher so, dass es genau diese Agenturen gibt, die das Thema Datenanalyse als Teildisziplin anbieten, aber jetzt wenige Agenturen, Beratungen, die sich ausschließlich darauf spezialisieren. Und so sind wir dann gestartet mit der Motion, wachsen weiter und haben immer wieder Freude daran, Menschen und Organisationen bei ihren Fragen rund um das Thema Data zu helfen. Und so sind wir dann auch tatsächlich mit Neven in Kontakt gekommen. Kann Neven gleich sicher auch nochmal selber ein bisschen besser aus erster Hand beschreiben. Tim und er haben sich auf jeden Fall am Flughafen getroffen. Tim war da bei einem Tool-Anbieter in Frankreich zu Besuch. Und dann kam es zum Gespräch und ich habe Neven dann in der Zusammenarbeit kennengelernt. Und dann ging es auch wirklich so Schlag auf Schlag sehr ins Praktische rein. Ich kannte Neven natürlich auch so ein bisschen aus dem Fernsehen oder eben auch als Fußballinteressierter. War mir der Name natürlich ein Begriff, aber so vom ersten Moment an hat das diese Dimension komplett verlassen und wir waren einfach von Tag 1 an eher so im Praktischen drin, haben uns drüber unterhalten, wie man in dem konkreten Fall dann Salesforce und Google Analytics zusammenbringt, wie man dann für Neven und Team möglich macht, die Spendenbewegung oder die Spender zu akquirieren oder zu verstehen, was hilft dabei, Spender zu akquirieren, daraus Schlüsse zu ziehen und dann eben auch diesen Teil Wissensvermittlung. Da gab es dann so One-on-One-Sessions, teils mit Neven, teils dann eben auch mit einem Kollege aus dem Marketing, um da eben einfach auch das Wissen jetzt nicht nur von außen reinzubringen in der Form, dass man es praktisch anwendet, also dass wir operativ unterstützen, sondern dass man eben auch nachhaltig Wissen vermittelt, damit die Personen in den Organisationen, in den Unternehmen selbstständig mehr machen können.
Okay, ja, das kann Neven gleich nochmal erzählen, die Geschichte Flughafen und Kennenlernen. Nur eine Nachfrage auch hier, Marto, du sagtest eben, du kanntest Tim schon länger, so auf dem rein professionellen, weil man sich in einem Thema dann begegnet, die Welt ist klein und man ist auf Konferenzen immer wieder mit ähnlichen Menschen so?
Ganz genau, oder? Ganz genau. Also einfach aus dem professionellen Kontext, Businessveranstaltungen, ja. Ich würde sagen, also ich kenne Tim dann eben auch schon seit, boah, ich glaube über 10 Jahren, 11 Jahren. Da war die Szene gefühlt noch ein bisschen kleiner und gerade auf den einschlägigen Veranstaltungen hat man so einen kleineren, inneren Kern von 300, 400, 500 Leuten immer wieder getroffen.
Okay, und Tim ist Gründer, Geschäftsführer der Digital Motion, hat die Hacker School gegründet, ist also auch sehr umtriebig, genau. Und organisiert viel. Dann lernt man sich kennen. Okay, cool. Jetzt wollen wir gleich natürlich noch mehr erfahren, was du machst, was ihr macht mit Digital Motion. Aber weil du gerade erzähltest, Geschichte, Flughafen, vielleicht, Nevin, ganz kurz nochmal, wie du dann eigentlich zu Digital Motion gekommen bist.
Mhm. Vom Flughafen, Paris, weather shows to go. Genau, war Flug von dort nach Düsseldorf. Und ich habe in Frankreich ja Fußball gespielt und bin dann halt nach Hause für ein paar Tage und aus irgendeinem Grund über Paris geflogen. Normalerweise gibt's auch Direktflüge, aber irgendwie hat das nur gepasst. Und da war da ein Kollege, der gesagt hat, können wir ein Foto machen? Also so BVB-Fan. Ich war ja vorher BVB-Spieler und dann waren wir halt auf dem gleichen Flug. Ich habe ihn gefragt, hey, was machst denn du? Dann hat er gesagt, ach, ja, so Data Analytics. Und ich so, cool, interessiere mich voll dafür. das hat er so nicht erwartet, weil er dachte, so, das ist halt eine Banane, der ne, kann Ball treten. Aber so ganz im Gegenteil, ist schon auch einer meiner Leidenschaften gewesen. Und so sind wir dann zueinander gekommen. Und wie Martin dann auch ein bisschen erzählt hat, wir haben Bedarfe gehabt in der Stiftung, wo wir dann direkt auch auf sein Angebot, ja eben Hilfe pro bono auch zu bekommen, eingegangen sind. Dadurch haben wir uns kennengelernt über einen Zeitraum von 2-3 Jahren. Und bei Digital Motion ging es dann auch weiter. Und wir haben Investoren gesucht, die mit einsteigen möchten, die auch mitarbeiten können, die auch wirklich dahinter stehen. Und so kamen wir dann aus diesen 2-3 Jahren wirklich sehr toller, auch zwischenmenschlicher sowie professioneller Erfahrung aufeinander. Und das war dann auch mein Einstiegsmoment zur Digital Motion. Und das ist auch sehr schön für mich, ist natürlich dann die Kompetenz, die ich da einbringe. Also Mato ist Champions League, ja, ich bin irgendwo Oberliga, zweite Liga, dritte Liga im Analytics Game. Dafür kann ich halt genau da unterstützen, wo es sehr spezifisch ist im NGO-Bereich. Ne? Und ja, umso schöner und wichtiger ist es natürlich auch, dass das Wissen, dass wir oder auch andere Analysten haben, nun mal sich in dem NGO-Sektor wiederfindet. Denn da geht es halt manchmal um Leben und Tod. Da geht es um gesellschaftlichen Wandel, da geht es um Fortschritt. Ja, das ist für mich wichtiger als paar Chips mehr zu verkaufen, auch wenn das auch völlig legitim ist für For-Profit-Unternehmen. Aber das Wichtigste ist wohl doch, dass wir möglichst evidenz- und datenbasiert im gemeinnützigen Bereich arbeiten, auch wenn das konträr einiger Philosophien dort ist, weil man da auch manchmal dazu tendiert, nach Gefühl zu gehen und so weiter. Ja, entsprechend ist so das, sagen wir mal, das übergeordnete Ziel von mir mit meiner Teilhabe bei Digital Motion.
Ja, und darfst du das ein bisschen konkretisieren, um welche NGOs es sich handelt?
Darf ich das?
Oder, die Frage, also vielleicht auch ohne Namen, aber dass wir so das etwas greifbarer haben.
Das wäre ja Matos,
weil das ja ein Riesenfeld
ist. Ja, ich würde es ein bisschen vage lassen, weil es ja tatsächlich immer so ein Bereich ist, wo es um Daten geht, wo wir da sehr sensibel sind. Ich glaube gar nicht, dass es da von den Organisationen so strikte Auflagen jetzt gibt oder keine, die ich im Kopf habe. Aber es geht im Wesentlichen um Organisationen aus dem, die sich um das Thema Naturschutz kümmern erneuerbare Energien oder so in die Richtung. Ist aber auch tatsächlich so ein bisschen, nachgelagert, weil das, was Nevin beschreibt und was wo er vor allem auch mitwirkt, ist der Zugang überhaupt zu den Organisationen, da dann eben als auch Partner wahrgenommen zu werden, der weiterhelfen kann. So haben wir beispielsweise letztes Jahr einen gemeinsamen Vortrag auf dem Deutschen Fundraising-Kongress gehalten, wo sich eben viele Vertreter der NGO, der Non-Profit-Organisation eben finden, die genau mit dem Thema betraut sind, wo solche Effizienzoptimierungen eben super hilfreich sein können, also die sich um das Einsammeln von Spenden kümmern. Ob dann eben auf althergebrachtem analogen Weg oder digital. Da gibt es dann eben auch gerade einen Wandel zu beobachten, dass sich da viel mehr hin in die Online-Welt verlagert. Also Nevin, du hattest da, glaube ich, die Statistiken mitgebracht, wie viele Organisationen analog sammeln und wie viele digital. Das fand ich persönlich daneben spannend. Und das sind genauso Insights, wo Nevin super hilft und wo er die Brücke schlägt, damit wir eben auch verstehen, was sind da die Anforderungen überhaupt.
Ja, und das ist so, weil die sich das normal nicht leisten können. So muss man das wahrscheinlich ganz Klartext gesprochen sagen, oder? Ein NGO kann jetzt nicht eine Profi-Agentur fancy und state-of-the-art beauftragen, weil sie sich das normalerweise nicht leisten können.
Ja, also von der Organisationsstruktur brauchen wir 300% ROI, um nicht katastrophal schlecht dazustehen. und 400%, um so, ist okay, und so 500%, dann ist man auch noch nicht gut. Entsprechend hat man also für Personal eben Ausgaben, die natürlich das Größte decken, aber die Einnahmen, also die Spenden zu akquirieren, da ist man ja in einem sehr kompetitiven Markt unterwegs, wenn man das so, jetzt so aus einer wirtschaftlichen Perspektive sieht, der es darum geht, die Ressourcen, die man hat, möglichst strategisch, effektiv und effizient einzusetzen. Und das mit wenig Ausgaben für Personal. Da gibt es jetzt nicht die großen Investoren, die da sagen, hey, komm, wir pushen mal durch, bis wir irgendwie ein bisschen Market Share bekommen haben, sondern man muss da mit wenig hin, und auch das Personal, das man generell im NGO-Bereich bekommt in der Regel weniger Gehalt als in der Privatwirtschaft, hat dafür eine sinnvolle Arbeit. Manche Organisationen sind auch sehr geprägt von Leuten, die halt, ich sag mal, mit ganzem Herzen dabei sind, aber nicht zwingend die Kompetenzen sofort mitbringen, sondern dann on-the-job-learning oder machen noch die ein oder andere Weiterbildung. Also die Bedingungen sind alles andere als sehr gut, um dann auch noch großartige Schritte nach vorne zu machen. Umso wichtiger eben dann, wenn man nach vorne plant, nicht nur nach Gefühl zu gehen, sondern wie schon gesagt, einen klaren Weg zu haben, der auch tatsächlich aufgehen kann.
Also gerne, also ich ganz kurz noch anschließen. Also Nevin hat das super schön beschrieben. Ich erlebe das eben auch und sehe, dass dann in den Organisationen Menschen sitzen mit ganz viel Herzblut, die eben auch viele Dinge dann in die Hand nehmen, weil sie sich einbringen wollen, die dann aber eben nicht unbedingt immer die benötigte Fachexpertise, also in der kompletten Tiefe haben. Was nicht heißt, dass man da nicht hinkommen kann. Aber im ersten Moment brauchen die von außen jemanden als Experten, der unterstützt, um so die ersten größeren Hürden aus dem Weg zu räumen oder die ersten Sachen in die richtige Richtung aufzugleisen. Und was du angesprochen hattest, ob die sich das nicht leisten können. In der Regel schon, aber das Geld ist natürlich viel besser eingesetzt, wenn sie dann nicht durchgehend eine Agentur mit für betrauen, sondern es geht dann eher so ein bisschen in diese Entscheidung make or buy, also mache ich es selber oder kaufe ich es mir ein, und die Organisationen tendieren sehr stark, es selber zu machen, und dabei brauchen sie Unterstützung, weil es hilft niemandem oder es dient einfach nicht dem Stiftungszweck oder den Stiftungszwecken, wenn die so einen Dauerposten bei sich in den Ausgaben drin haben für Agenturdienstleistungen.
Mhm. Wird auch sehr hart transparent reported, ne? Also wie viel Prozent, also wie effizient ist eigentlich am Ende die Leistung? Mhm. Was kommt an? Also von den Spenden, was kommt am Ende auch dort an, wo es ankommen soll?
Genau. Einerseits das, was vielleicht auch hilfreich ist, um nochmal weites Beleg für Matos Aussage ist, dass die Leute eher versuchen, das intern zu regeln, ist, Es gibt nicht so eine Kultur von Hire and Fire. So im gemeinnützigen Bereich, wir sind alle sehr sozial, wir versuchen gemeinsam auch durch schwierige Zeiten zu kommen. Ja, damit geht einher, dass man auch versucht, möglichst, ja, also alle sind schon dabei zu verzichten, ja, also auch Personal auf Geld, dass sie sonst eine Privatwirtschaft bekommen und dann Geld auszugeben, das ist ja nicht das Leichteste für sie, aber zum Glück wagen sich dann auch einige Organisationen, diesen Schritt zu gehen, der dann auch notwendig ist, um auf eine neue Kapazität und Kompetenz im Unternehmen zu kommen, weil die dann doch ja nicht zwingend in Stiftungsmanagement-Weiterbildung gelehrt wird, sondern das nochmal so eine dezidierte Disziplin ist, die eine Auswirkung auf alles haben kann, ne? Aber die nicht so zu diesem klassischen, traditionellen Stiftungswesen gehört. Ja, braucht also auch ein bisschen Mut, weil Data, Analytics, ich glaube, die erste Frage, die man bekommt, was bedeutet das für die Datensicherheit? Ne? Leute machen sich Sorgen, weil sie haben ja Spenderdaten. Und wie gesagt, man kommt aus diesem sehr sozialen Bereich, wo man ja auch dazu tendiert, alles, was neu ist, also auch KI, ne, eher gar nicht möglichst benutzt werden soll. Weil wie viel CO2 hat das, wenn wir wissen, dass es nicht auf erneuerbaren Ressourcen geht? Also das sind so ganz andere Fragen, die sich die Wirtschaft vielleicht bedingt stellt, die aber im sozialen Sektor so voll im Fokus stehen.
Ja, ja klar. Mhm. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe und wahrscheinlich viele Menschen da draußen auch noch nicht, ist so der Überlapp. Vielleicht kannst du das nochmal erklären zwischen der Stiftung, die du gegründet hast und führst, ne, Welfare Foundation, ehemals Nevin Subotic Stiftung, oder? Hat sich umbenannt. Und dann deiner Tätigkeit mit Digital Motion, wie hängt das zusammen? Wo ist da der Überlapp?
Ja, also einerseits agiere ich ja als Vorsitzender und Geschäftsführer von Welfare Foundation in meinem täglichen Doing. Und die Erfahrung, die ich dort mache, ist, glaube ich, sehr gut, um nicht nur für uns zu behalten, sondern auch in den Sektor hineinzutragen. Also wir bieten auch beispielsweise Qualitätsmanagement-Schulungen als Stiftung kostenfrei für andere Organisationen an, weil wir mit die Erste sind, die sich auch dahingehend zertifizieren lassen hat. Ja, und das gleiche Muster gilt auch für Digital Motion. Das Wissen, das Mato hat und sein Team oder halt unser Team, so, das gehört auch in den Sektor hinein, damit wir den Sektor voranbringen. Ich sehe mich damit nicht nur als zugehörig einer Organisation, sondern ich bin Nevin, ich möchte dort unterstützen, wo ich kann, und ich möchte dort investieren, wo ich glaube auch, das wird ein positiver Fortschritt für den gesamten Bereich sein. Ich habe noch ein weiteres Unternehmen, das eine Salesforce-Beratungsagentur ist für die gemeinnützige Organisation, wo dann Leute, die CRM benötigen, entsprechend auch bedient werden mit dieser speziellen Kompetenz und Fokus für diese gesonderte Branche. Also alles, was ich mache, ist Impact schaffen. Ich versuche es zumindest. Und durch Analytics, das ist halt für mich nicht ein nice to have, sondern das ist ein must have. Ja, genauso wie auch ein ordentliches CRM als quasi Rückgrat der Organisation. So, das gehört dazu. Das ist nicht alles, was dazu gehört. Aber das sind so fundamentale Dinge, die eben noch nicht zum Fundament in der Schulung dazugehören, sondern eben gesondert in Auftrag gegeben werden müssen und die, ja, wo ich eben Angebote und Unterstützung schaffen möchte.
Und das ist...
Du wolltest gerade...
Sorry, ich würde kurz noch reingehen. Nee, weil das ist eine Perspektive, die ich auch so unglaublich spannend finde. Also als jemand, der vornehmlich dann in der Vergangenheit mit Unternehmen aus der Privatwirtschaft zu tun hatte, wo es dann eher nicht darum geht, kooperativ mit den Mitbewerbern gemeinsam Sachen umzusetzen und zu machen, neue Standards zu entwickeln oder dergleichen, ist das eben in dem Bereich der NGO komplett unterschiedlich. Also das, was Nevin gerade beschrieben hat, dass er dann quasi so ein bisschen als Vorreiter Wissen mit reinbringt in die gesamte Stiftungswelt und denen vielleicht auch einfach mal Wege aufzeigt, wie Dinge digital funktionieren können und dass man das teilt. Also, dass man das Wissen eben nicht in der eigenen Stiftung behält, um sich dann eben vielleicht auch abzugrenzen, weil in gewisser Weise stehen ja auch die Stiftungen durchaus in einem Wettbewerb um Spenden. Also das Spendenpotenzial in Deutschland ist ja sicherlich auch irgendwo begrenzt oder gedeckelt. Und konkurrieren theoretisch die Stiftungen darum. Die Stimmung ist trotzdem eine gänzlich andere. Also von dem, was ich jetzt eben von außen miterleben durfte, ist das eine sehr kooperative und man hilft sich eher. Und das ist echt spannend und schön zu sehen.
Jetzt mal ganz, und vom Thema her, weil ich gerade Richtung Überlapp gefragt habe, bei der Welfare Foundation geht es ganz klar um, du hattest eben gesagt, Zugang zu Wasser, ne? Das ist das eine Thema. Und dort, in welchen Regionen vor allem?
Wir arbeiten in ländlichen Regionen von Äthiopien, Kenia und Tansania.
Und da geht es dann darum, etwas aufzubauen, also Infrastruktur aufzubauen.
Genau, es geht um Wasseranlagen, sprich, Moment, das Problem ist, die Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser, sind also jeden Tag 3, 4, 5, 6 Stunden unterwegs und haben verseuchtes Wasser. Durch die Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Partnern realisieren, werden vor Ort Trinkwasseranlagen, also wo Trinkwasserqualität erreicht wird, direkt in den Gemeinden und an den Schulen errichtet. Zusätzlich dazu gehört auch die Komponente Sanitär dazu. Da werden an den Schulen dann auch Sanitäranlagen geschaffen. Die Schulen, das Kinder und vor allem Mädchen meinen dann auch manchmal die Schule, vor allem Mädchen im pubertären Alter, mindestens ein paar Tage im Monat, wenn sie wissen, da ist kein Raum, in den ich von innen absperren kann, wo ich auch Privatsphäre habe. Das ist vielleicht, wenn man kleine Jungs oder Mädchen ist, das nicht so peinlich, aber umso älter wir werden und umso wichtiger die Schule wird, ja, umso eher wird das dann dementsprechend auch ein Problem. So, diese Komponenten gehen wir dann an und gekoppelt nochmal mit Hygiene, ob Wasser oder Sanitärhygiene, alles wird untermauert dadurch, um sicherzustellen, dass da auch Gesundheit sichergestellt wird durch die Anwendung.
Und du bist dann auch vor Ort immer mal wieder?
Immer wieder seltener, weil wir haben halt Personal, das ist permanent vor Ort. Und das, ich fliege nicht für symbolische Reisen von A nach B, ich bin da kein Politiker, sondern tatsächlich, letztes Jahr war das erste Jahr, in dem ich gar nicht geflogen bin. Was auch eine schöne Entwicklung für die Organisation ist. Es ist schade für mich, aber es geht halt nicht um mich. Es geht um die Organisation und da feiere ich das auch ein bisschen, dass wir unabhängiger meiner Person werden, sondern eben mit Daniel und Wichib, das sind so unsere Ingenieure und Geologen, die dann vor Ort sind, die einfach fabelhafte Arbeit leisten und sehr, sehr, sehr viel Vertrauen auch gewonnen und genießen durch die Arbeit, die sie eben in den letzten Jahren geleistet haben. So dass ich noch keinen guten Grund habe, zu sagen, ja, ich muss jetzt.
Okay, das heißt also daher auch wahrscheinlich die Idee damals des Rebrandings, kommt Neven Subotic Stiftung raus, tauschen wir aus den Namen, damit du nicht mit dem Gesicht, sondern dass das auch andere Leute für dich übernehmen. Ne? Es geht um den Inhalt der Stiftung und nicht um deine Person.
Genau, es geht vielmehr zu beschreiben, wer wir sind, wofür wir stehen, was unser Gedanke ist, als Neven. Das ist eine Stiftung.
War aber für den Anfang super, oder nicht? Also um die Leute zu kitzeln, oder? Also stell ich mir vor, ist ja viel, viel einfacher als ich glaube, für den Start ist das doch wunderbar gewesen.
Ich bereue es nicht für den Anfang. Wir haben aber natürlich damit auch 10 Jahre auf einen Namen eingezahlt, der gut ist, aber dann orientieren sich ganz viele Dinge an mir, nicht an der Arbeit, an unserer Kompetenz, an anderen Vorstandsmitglieder, sondern so an mir, ja. Und so das abzuwägen, ist nicht so leicht, aber für uns absolut die richtige Entscheidung. Wir wissen, die nächsten 1000 Jahre wird es Welfare heißen. Und das war für uns ein großer und wichtiger und geschlossener Meilenstein.
Und nochmal zum Thema Daten. Ja, das nochmal in den Fokus zu rücken. Daten, Digital Analytics. Da hattet ihr beide jetzt gesagt, es geht um Salesforce und Google Analytics, was dann implementiert wird, weil CRM im Grunde für die Spender extrem wichtig ist, also die zu tracken, zu wissen, wen gibt's da draußen, die nochmal zu reaktivieren, anzusprechen. So einmal ganz konkret jetzt gesprochen, was wird reingebracht technologisch und warum?
Das war jetzt ein sehr konkretes Beispiel, was auf die Stiftung von Neven gemünzt war, weil das die Technologien oder Teile der Technologien sind, die da im Einsatz sind. Grundsätzlich sind auch andere Systeme denkbar. Wir als Beratung arbeiten grundsätzlich tool-agnostisch. Das heißt, wir haben Experten in den unterschiedlichen führenden Systemen, jetzt nicht in allen, weil dafür ist der MarTech-Markt sehr breit mit einer Vielzahl an Tools, aber so auf den marktführenden Tools. Und da kann es durchaus auch unterschiedliche Konstellationen geben, die dann irgendwie historisch gewachsen sind. Im seltensten Fall erleben wir es, dass wir so komplett auf einer grünen Wiese starten können. Falls dem so ist, kann man eben mit den Organisationen auch so einen ideales Zielbild für einen Bebauungsplan erarbeiten, aber normalerweise hat man bestehende Systeme und da ist so eine Konstellation aus Salesforce und Google Analytics oder Salesforce und einem anderen Web Analytics Tool ganz typisch. Dazu kommen dann häufig eben auch noch zumindest Datenquellen aus den einzelnen Kommunikationsbereichen, nenne ich es mal, also aus Social Media, beispielsweise wenn dann eine Stiftung auch auf LinkedIn aktiv ist, auf Instagram, YouTube und dergleichen mehr. Das sind so im Wesentlichen die Datenquellen. Wenn vermehrt jetzt auch Werbeanzeigen beispielsweise geschaltet werden, kann es auch durchaus mal sein, dass dann noch Ad-Server-Daten von den jeweiligen Vermarktern, über die Anzeigen gebucht werden, mit dazukommen. Und wir schaffen dann eine Lösung, eine technische Lösung, die Datensätze miteinander kombinierbar macht für Auswertung. Das heißt, teilweise muss dann schon an der Art der Datenerfassung erstmal optimiert werden, damit man einen einheitlichen Schlüssel hat in den jeweiligen Systemen, um die einzelnen Tabellen dann zusammenzubringen auf der reinen Ebene. Oder man geht wirklich im ersten Schritt hin, und das ist eigentlich in der Regel der häufigste Startpunkt, und setzt sich überhaupt erstmal hin und definiert, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich wissen möchte, die ich messen muss und in welcher Form muss ich das tun. Das heißt, ihr meintet ja vorhin, oder Bernhard, du meintest, du kommst aus der Physik. Das hat mir ein Physiker, hat das mal schön beschrieben, weil im Bereich Data Analytics sind ja auch viele Quereinsteiger. Der meinte, erstmal muss der Sensor gebaut werden. Und der Sensor muss erstmal richtig sein. Und man muss sich sicher sein, dass der valide Daten misst, damit man nicht am Ende falsche Daten auswertet. Und das ist ganz häufig der erste Angriffspunkt. Dann führt man die Sachen zusammen und dann geht's in die eigentliche Auswertung, wo man sich dann auch wieder mit den Vertretern der Organisationen hinsetzt, weil die das Branchen-Know haben, um eben auch die Zahlen dann eben zu interpretieren.
Mhm. Und Neven hatte eben schon mal gesagt, der Blick und die Fragen ist schon ein anderer. Also sowas wie KI, wie ist der CO2-Fußabdruck davon, dass das in dem Kontext schon etwas anders ist. Und trotzdem, wenn man rauszoomt, ob Hilfsprojekt oder ein Hardcore-For-Profit-Produkt, Dienstleistung, man schaut ja doch so drauf, wie bewerbe ich das jetzt am besten und wie maximiere ich die Distribution sozusagen.
Genau.
So, das sind ja schon mal so rausgezoomt, im Grunde dann doch dieselben Fragen. Und was sind aber da die Unterschiede? Also ich stelle mir zum Beispiel gerade vor, das hattest du eben schon mal kurz gesagt, Richtung ROI. Ich kann jetzt ja nicht einfach Werbung schalten und bin schon happy, weil das gleiche Problem, wie was wir eben schon mal besprochen haben, mit sehr drauf schauen, wie man Geld ausgibt, ne? Dass ich einfach Werbung mache und dann verschiedenste Kanäle ausprobiere und sage, okay, ich mache hier so aus einem Euro 2 Euro Spendengelder zum Beispiel, das wäre ja absolut nicht akzeptabel, ne? Also vielleicht nochmal hier die Unterschiede herausarbeiten von, okay, bewerben ist klar, es müssen ja Menschen mitbekommen und dann auch aktiviert werden zu spenden.
Mhm.
Was sind da so die großen Unterschiede? Also von, ich meine, von Kanälen, wie ich sie bespiele und.
Ich versuche mal auf unsere großen Lektionen zu gehen. Und ich glaube, mit die größte, die wir auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit Digital Motion gemacht haben, war wirklich mal ein Kennzahlen-Framework aufzusetzen. Das hatten wir davor nicht. Wir haben quasi uns Custom Dashboards auch selbst gebaut, um unsere Website und deren Performance zu verstehen oder auch Lücken und so weiter. Wir hatten aber beispielsweise immer nur einen Monatsvergleich, also Vergleich zum nächsten Monat, sonst muss man auf einen Filter gehen, um dann einen Year-to-Date-Vergleich zu machen. Mit Marto und seinem Team war es dann halt so, okay, lass uns mal wirklich hingehen und fragen, was ist für uns relevant? Also ist es gut, wenn jemand 40 Mal auf eure FAQ-Seite geht und da sich rumklickt? Weil klar, ganz viele Klicks sind ja ganz toll, aber eigentlich sucht die Person etwas und findet's nicht. Ja, also so was ganz Banales, und ne, wir müssen ja auch, wollen ja Vertrauen schaffen zu unseren Spendern und brauchen dafür auch richtige Sollwerte und auch richtige Daten, die uns dann sagen, ob wir dran sind oder halt nicht. Und so, ich sag mal, so eine andere Sicht auf die Dinge war für uns ganz hilfreich, die dann auch bei der Neugestaltung der Website elementar wichtig waren, weil sonst hätten wir nicht so viel geändert. Also ein paar Sachen waren sehr eindeutig und ein paar wenige, also einige andere, die bedeutsam waren, hätten wir so mit unserer alten Herangehensweise nie herausgefischt, weil es schon ein sehr starkes Vertrauensgeschäft ist. Ne? Bei uns ist es nicht so, man überweist und dann bekommt man ein Produkt nach Hause geliefert und dann wendet man das an, sondern es ist etwas sehr Selbstloses, etwas sehr, also idealerweise etwas Emotionales, so wie auch es schaffen, die Person davon, also die Spende in Verbindung zu setzen mit der Bedeutung, der Auswirkung dieser Spende. Das ist aber etwas, was nicht zwingend nur in dem einen Moment erfolgen kann, das ist vielleicht zu hoch, was seine Anforderungen betrifft, oder Möglichkeit überhaupt, sondern was auch entlang einem Journey stattfinden muss. Ja, dann sind wir schon beim Thema halt Journey, was passiert nicht nur quasi vor oder während dem Kauf, sondern unmittelbar danach. Und da haben wir dann auch entsprechend Anpassungen vorgenommen, basiert auf Formulare, die wir den Leuten mitgegeben haben, um uns zu bewerten, was war interessant, was war nicht, bis hin zu natürlich auch den tatsächlichen Daten, weil es kann ja manchmal einen Unterschied geben zwischen das, was man berichtet, vor allem wenn es soziale Leute, ja, die wollen natürlich immer sehr positiv berichten, alles ist gut und das fand ich toll und alles war toll. Aber was geben uns denn die tatsächlichen Daten? Und das hilft uns natürlich dann auch nach vorne zu kommen, weil wenn uns einer sagt, alles ist gut, dann können wir nichts besser machen. entsprechend müssen wir dann ein Level tiefer gehen, um zu sehen, okay, was ist Tatsache, was läuft besser, was läuft weniger gut. So, das waren so ein paar Beispiele, die uns geholfen haben.
Ja, ich würde es gerne so richtig verstehen wollen. Vielleicht auch ein bisschen naiv gefragt. Jetzt so Richtung, wir reden ja gerne vom Customer Lifetime Value. Und jetzt stelle ich mir das hier so vor, du müsstest es ja schaffen, dass Spender auch irgendwann wieder spenden und zumindest mal am Ball bleiben. Stelle ich mir hier besonders wichtig vor, weil du hast ja erstmal als Spender, Spenderin nichts, was du sofort danach hast, hast du ja gerade gesagt. Das ist ja nicht so, du kaufst etwas, wird dir geliefert und dann hast du das. So, sondern du musst ja irgendwie mitgenommen werden, um nochmal, ja, um dabei zu bleiben. Also ist das so etwas, was, so stelle ich mir das jetzt naiv vor, extrem wichtig ist, nach einer Spende etwas zu erhalten, trotzdem irgendwie, guck mal, jetzt sind wir gerade hier, das passiert auch mit deinem Geld, mit deiner Spende. Jetzt brauchen wir aber nochmal für das nächste Projekt dieses oder jenes. So?
Ja, ich versuche mich kurz zu halten, Marto, du kannst dann gerne ergänzen. Es ist ein absolutes Vertrauensbasis, auf der man basiert. Ne? Man spendet und dann passiert etwas. Bei uns dauern die Projekte knapp 2 Jahre, bis die fertiggestellt werden. Und wir können jetzt nicht jedem einzelnen Spender sagen, ey, das Projekt, für das du gespendet hast, so sieht das heute aus, so sieht das morgen aus, so sieht das übermorgen aus, sondern wir müssen ja auch gruppieren. Und bei uns ist das Besondere, okay, dann sind wir auch wiederum im Datenkontext, dass wir jede Spende 1:1 mit einem Projekt verbinden. Wir sagen nicht, du spendest in einen Pool und boah, weiß Gott, für welches Projekt das eingesetzt wurde, sondern wir können es dann eben entsprechend verbinden und zurückverfolgen und dem Spender dann auch berichten, guck mal, dein 1 Euro oder 1.000 Euro oder 100.000 Euro, ja, unabhängig vom Betrag, wurde in dieser Gemeinde mit diesen GPS-Daten für so viele Menschen eingesetzt. Hier sind noch ein paar Bilder dazu und das dann berichten. Problem ist, das dauert halt 2 Jahre bis von Planung, okay, Durchführung, Abschluss und Abnahme. Und auf dem Weg dessen müssen wir möglichst gucken, dass wir sie, ja, dass sie das Projekt und die Implementierung begleiten. Das aber ist eher generell gehalten. Also sprich, in diesem Land sind wir aktiv, deshalb ist das so wichtig. Das sind Menschen, die daran arbeiten, also Verbindungen schaffen. Es ist sehr viel auf Vertrauen hinaus. Ja.
Also weniger projektbasiert, sondern eher Rahmenbedingungen, ne? Die dann so
genau, bis zum reported Schluss, werden. Bis zum Schluss, wenn das Projekt fertig ist, dann sagen wir, das ist dein Projekt. Vielen Dank. Und wenn du magst, dann kannst du gerne nochmal spenden. Ja.
Okay, aber
ich glaube, Marto wollte noch was sagen.
Ja, genau. Ich muss mal runterbrechen auf die konkrete analytische Sicht dann. Also das Nevin hat es schon angeteasert. Da geht es dann halt auch darum zu verstehen, welches Engagement, welche Klicks sind eigentlich wirklich wertig. Also klar gibt es eine klare Konversion, die im Raum steht, also die Spenden. Aber man hat vorgelagerte Mikrokonversionen, die eben dazu hinführen, dass jemand Spender wird, und man hat auch nachgelagerte Konversionen, die dann eben jemanden auch, wie du es sagst, in so einem Customer Lifetime oder Spender Lifetime drin halten, die einfach dafür sorgen, dass die Person bei der Stiftung bleibt und auch zukünftige Spenden in Betracht zieht. Und rein technisch brauchen wir dafür dann erstmal aus dem Tracking raus oder aus dem System raus eine Unterscheidung. Wer ist denn Spender? Wer ist nicht Spender, wenn der mit Kommunikationsmitteln interagiert, um da einen Unterschied finden zu können zwischen Interessenten, wie reagieren die auf welche Inhalte, und bereits bestehende Spender, Dauerspender, wie reagieren die auf andere Inhalte. Und wenn man das dann implementiert technisch, kann man eben sich in den Reports dann die Unterschiede anschauen und beispielsweise ausfindig machen, dass bestehende Spender auf die Form von Projektberichten besser reagiert als die Interessenten, die sich vielleicht eher durch so einen FAQ-Bereich klicken, weil die andere Informationsbedürfnisse haben. Und sowas haben wir im Wesentlichen dann gemacht, das runterzubrechen und zu gucken, welche Segmente gibt es, die auf der Stiftungsseite unterwegs sind oder in den Kommunikationskanälen, und wo haben die ihre Interessensschwerpunkte. Und dann kann man natürlich in so eine gezieltere Aussteuerung auch reingehen, beziehungsweise die Inhalte eben auch anpassen und nochmal anders aufbereiten. Weil wenn jetzt auch, wie dann beschrieben hat, jemand für ein konkretes Projekt spendet, das dauert 2 Jahre, gibt es ja dann vergleichbare Projekte, die in einem ähnlichen Format schon stattgefunden haben, die den Spender, die Spenderin dann trotzdem so interessieren und die ähnlich emotional nochmal aktivieren oder jetzt mal lapidar ausgedrückt bei der Stange halten, ne?
Okay, also obwohl die Projekte lange gehen, es gibt ja andere Projekte, die dann eben auch empfohlen werden können, also Richtung so Cross-Selling, wenn man so will. Ja, das heißt, es ist schon eine Optimierung auf, wie wir sagen, Marketing, sprich Customer Lifetime Value durchaus und nicht nur sozusagen First-Time-Purchase oder sozusagen Erstspende.
Genau, genau.
Sondern es geht, ne, genau. Okay, verstanden. Und sowas wie Churn Rate ist dann trotzdem eine Metrik, dass man sich schon anschaut, okay, warum sind dann Menschen nicht mehr bereit zu spenden.
Genau. Und die ist, also Churn, für die Leute zuhören, ist bei uns zumindest so definiert, Leute, die nicht gespendet haben, aber im Jahr davor. Was ist, wieso im Jahr davor, aber nicht im letzten Jahr? Und das ist häufig dadurch bedingt, ne, wir müssen auch die Gruppen dann wieder separieren. Wir haben ja Leute, die zu uns, zur Stiftung gehen und sagen, ich spende für die Stiftung, ich spende für Zugang zu Trinkwasser, damit diese Projekte realisiert werden. Das ist ein Teil. Wir haben einen anderen Teil, die sagen, ich spende, weil Marto hat einen Geburtstag und der hat eine Spendenaktion auf der Website und dann lass mal 20 Euro da als Geburtstagsgeschenk. Ja, das sind 2 verschiedene Gruppen, die wir auseinanderhalten müssen, weil der Churn Rate auf dieser Seite, also wo jemand für Marto spendet, aus einem Geburtstagsgruß heraus eine andere ist als jemand, der auf uns direkt kommt. Die Erwartungshaltung von den Spendern ist halt eine andere. Und das hilft uns dann auch natürlich besser zu verstehen, wer wie tickt, ne? Und auch, ne, kriegen wir einerseits Prozesse und Kommunikationsmaterialien hin, um dann die Leute, die die Stiftung gar nicht kennen, aber wegen Matho spenden, über die Stiftung zu informieren und dann über eine Spendeneinladung auf eine Spendenanleitung hinzugehen. Ne? Weil für uns ist diese 20-Euro-Spende natürlich wichtig. Es wäre für uns aber wertvoller, wenn wir eine 2-Euro monatliche Spende hätten, weil das wären dann 24 Euro im Jahr und im nächsten Jahr auch. Ja? Und das ist so die Kunst. Man möchte eigentlich wiederkehrende Spenden, die sind planbar, und Leute tendieren nicht, diese zu kündigen, außer was läuft schief. Da sind wir auch eigentlich ziemlich gut oder überdurchschnittlich, was die Performance da angeht. Natürlich gibt es dann Krisen wie Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Inflation und so weiter und so fort, um dann Kündigungen zu bewerten und zu verstehen und nachzuvollziehen. Doch generell gibt es dann so im Detail halt ganz viele Dinge, die besonders sind, weil es eben gemeinnütziger Kontext ist. Ja, und Churn Rate gehört auf jeden Fall mit dazu.
Und jetzt mal ganz oben den Funnel zu verstehen, weil ihr beide jetzt so Träger angesprochen und Martha hat eben auch schon einmal gesagt, Emotion. Das ist auch ein sehr emotionales Thema, sicherlich, wie du die Menschen dann gewinnst. Ne? Dann sind auch die Kanäle, nehme ich sehr stark an, andere. Ich stelle mir zum Beispiel sehr gut vor, so eine Art Pro-Bono-Influencer. Ja, so, ich meine, du, Nevin, hast es ja im Grunde auch in deiner eigenen Historie eben beschrieben. Ist das so ein Kanal, dass ihr euch jetzt, weiß nicht, auf Instagram oder vielleicht heute auf TikTok da passende Influencer, Influencerin sucht? Oder die kommen vielleicht auch auf euch zu?
Wollen sich weniger einbringen? Also unsere Strategie weniger. Ist sehr menschenbasiert und wir fokussieren uns auf Leute, die vielleicht nicht mal Instagram haben oder kaum Follower, die aber voll hinter der Sache stehen. Ja? Und ob die dann Influencer sind, in Anführungsstrichen, oder nicht, ne, laut deiner Definition, ist uns weniger wichtig. Und wir haben da so ein Paradebeispiel. Es gibt hier eine Botschafterin von uns. Also unsere BotschafterInnen, die sind auch Leute, die sind nicht berühmt, sondern die sind BotschafterInnen. Ne, die machen das. Und die sind auch informativ. Das heißt, wenn du neben denen im Zug sitzt, dann nachdem die sagt, ich heiße so und so, ich bin so alt, ich komme daher und ich habe, keine Ahnung, zwei Kinder, sagen die, ich bin Botschafterin bei der Stiftung und fängt dann an zu erzählen, weil die auch alle dann mit waren in den Projektregionen, auch wirklich dafür stehen und es auch zu ihrer Identität gehört. Und das ist für uns mehr wert als jemand, der vielleicht mehrere Dinge promotet und vielleicht das auch cool findet, was wir tun. Aber unser Fokus, wir haben halt nicht so viel Personal, als dass wir noch Influencer managen könnten, weshalb wir uns auf die BotschafterInnen fokussieren und auf das Beispiel, wir haben jemanden, boah, die spendet, weiß nicht, vielleicht gar nicht sogar, aber die in ganz Dortmund kennen die Leute sie, weil sie einfach so ein herzlicher Mensch ist und sie in vielen Vereinen und Netzwerken unterwegs ist und halt auch ihr Wort hält. Ne? Da weiß man, das, was sie heute erzählt, das stimmt auch noch in 10 Jahren. Ne? Und dieses Vertrauen, was sich dann durch die Personen übermittelt in die Netzwerke, ist sehr wertvoll. Und die organisiert dann jedes Jahr auch noch ein Konzert. Und da kommen dann ein paar hundert Leute hin, kommen auch Bands, die dann auch pro bono in der Regel arbeiten. Die Location versucht dann auch nur die Eigenkosten zu decken und so weiter. Und dann kommen dabei, ich weiß nicht, zuletzt, ich weiß nicht mehr wie viel, paar tausend Euro dann zusammen. Und viel mehr Leute werden auf uns aufmerksam in einer sehr, auf einer sehr authentischen Ebene, die, ich würde argumentieren, ein Alleinstellungsmerkmal ist zwischen uns und Organisation Y. Ja. Und deshalb ist das so unser strategischer Ansatz, wirklich zu sagen, die Leute, in die wir da investieren, wir wissen oder gehen davon aus, ja, die meisten sind seit 8 Jahren oder 10 Jahren dabei. Die werden auch in den nächsten 8 und 10 Jahren dabei sein. Und das macht dann auch Spaß, weil so sehr wir über Aufmerksamkeit sprechen und Vertrauen, reden wir auch über das Thema Bildung. Ne? Wir wollen nicht so in Anführungsstrichen die billige Spende und rein aus Mitleid, sondern wir wollen die Leute durch, also ihr Interesse wecken. Wieso haben die Leute keinen Zugang zu Wasser? Wieso ist das so? Wieso zahlen die Leute nicht selbst dort für ihr Wasser? Ne? Solche Fragen sind für uns zentral und wir haben einen Bildungsauftrag, den wir auch im Rahmen unserer Kommunikation und sozusagen Akquise dann auch wahrnehmen, um eben ein Interesse für die Sache bei den neuen Leuten zu schöpfen. Nicht, dass Leute so quasi aus Mitleid sagen, okay, komm, hier sind 10 Euro, aber jetzt bitte lass mich in Ruhe, ich will da nicht mehr erfahren. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, die Botschafterinnen bei uns, die laden wirklich dazu ein, oder auch unsere Volunteers, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das hat dann viel mehr Lifetime-Value, also für uns, aber auch für die Person als sich, weil sie kann dann auch mehr verstehen über die Sache an sich, sowie die Bedeutung ihrer eigenen Spende.
Da würde ich auch nochmal kurz reingehen, weil das ist ein super schöner Punkt, woran man wieder merkt, wie unterschiedlich das dann doch in dem Bereich ist zur sonstigen Privatwirtschaft. Bernhard, du hast es eben auch gemacht, genauso wie ich das am Anfang gemacht habe, auch bekannte Metriken übertragen zu wollen. Das geht dann manchmal nicht eins zu eins, eben wie jetzt am Beispiel Churn Rate, wo eben dann die Unterschiede vielleicht auch aufgezeigt hat, was dann unterschiedliche Saisonalitäten gibt oder Entscheidungszyklen länger sind an anderen Stellen. Und insgesamt auch, glaube ich, bei der Zusammenarbeit jetzt mit sowas wie Influencern oder dergleichen zeigt sich eben auch, da ist eine viel langfristigere Denke in den NGOs vorhanden. Da geht es nicht irgendwie um kurz Reichweite und Aufmerksamkeit zu nutzen, sondern wirklich eine nachhaltige, authentische Partnerschaft steht da im Vordergrund. Und da ist es teilweise hilfreicher, vielleicht mehrere Personen als Botschafter zu haben, die individuell eine geringere Reichweite haben, dann aber wirklich verlässlich sind. Weil in dem in den Organisationen ist auch ein hohes Maß an Risikobewusstsein vorhanden, dass man sich schnell auch durch beispielsweise eine falsche, eine schlechte Kooperation eben auch das Vertrauen bei den Spendern verderben kann. Und da gibt es im Prinzip eigentlich auch wenig Schlimmeres, als dass das passiert. Und dementsprechend sind auch die Zeiträume, in denen gedacht wird, längere. Das, da geht's nicht so stark oder aus meiner Wahrnehmung jedenfalls nicht so stark um eine Spendenoptimierung von Fiskaljahr zu Fiskaljahr oder dergleichen, sondern man plant eher in längeren Zeiträumen. Wie sichern wir oder garantieren wir, dass es die Stiftung in 5, in 10 Jahren oder der hatte vorhin noch längeren Zeitraum genannt, noch gibt, dass die so funktioniert und ihren Zweck erfüllt. Das heißt, man ist ein bisschen weg von dieser typischen Gewinnmaximierung, die man so in der Privatwirtschaft hat.
Okay. Ja, weil so naiv gedacht erstmal, okay, Influencer, Influencerin, stelle ich mir vor, würden sich tatsächlich auch anbieten, von sich aus das pro bono zu machen. Stelle ich mir schon so vor, aber dann das Problem mit dem Management und Vertrauen, Loyalität, wie authentisch ist das? Nevin meinte eben schon, wenn jetzt dann Influencerinnen vielleicht sogar Produkte woanders bewerben, die gar nicht passen, dann ist das natürlich sehr schädlich.
Verwäschst du den Markt? Also bei mir ist das Paradebeispiel, Leute haben gefragt, ja, was machen deine Fußballkollegen dann zu? Und ich sage, ja, wir haben auch unterstützende Fußballkollegen sind, aber ich würde sie jetzt nicht als Botschafter einstellen, weil sie meine Fußballerkollegen sind, ja. Weil ich finde es schon wertvoll, wenn man, also unsere Marke, ne, die wir versuchen ja auch zu bewahren, ja, geschützt bleibt. Und wenn mir einer sagt, keine Ahnung, ich sag mal, eine Spende von 0,01% des Jahresgehaltes spendet, dann in ein Ferrari einsteigt und sagt, ja, aber Kinder sind wichtig, boah, dann fühlt sich das einfach nicht so gut an. Ja, und ich kritisiere mich selbst damit auch. So war ich vorher. Ja. Und das hat sich weder für mich noch, glaube ich, für irgendeinen anderen so wirklich authentisch angefühlt. Und seitdem wir halt, und das eigentlich seit mit der Gründung, hat sich halt dieser Weg auch gewandelt, zu sagen, nee, lieber authentisch, lieber weniger in den Jahren, mittlerweile 12 Jahre gibt's uns schon, hat sich das auch wirklich gezeigt, dass das aufgeht. Und ich muss mich auch Gedanken machen um unser Personal. Wir haben nicht so viel. Ja, wenn ich dann noch jemanden sage, hey, bitte lauf mal den ganzen Influencer hinterher und sag, ne, wir haben hier eine Kampagne und mach doch bitte mit. Und ja, Pro Bono ist auch eine Sache. Bei manchen Leuten, die vor allem viel zu tun haben, ist Pro Bono dann das Letzte, was gemacht wird. Also vielleicht gemacht wird, vielleicht aber auch nicht. Ja, dann muss man quasi so Bittsteller werden und das auch keine partnerschaftliche Beziehung, die sich dann dadurch ergibt, sondern eher eine, wo man ein bisschen ins Abhängigkeitsverhältnis gelangt. Und das kann frustrierend sein. Also nicht nur für uns als Organisation, sondern auch für die jeweiligen Mitarbeitenden, die dann diese Verantwortung haben. Ist auch nochmal eine Besonderheit im NGO-Sektor mit Pro Bono, weil ja die Erfahrung ist, sehr wenige halten die größeren Versprechen, die sie da machen. Deshalb war da auch, glaube ich, meine Beziehung zu Digital Motion so besonders und auch so positiv, weil die haben das gemacht. Ne? Die haben auch wirklich Zeit investiert. Marto 1&1 mit einem unserer Mitarbeiter, regelmäßige Jurfix-Trainings und das ist eher die Ausnahme, als die Regel. Auch wenn sich natürlich alle sehr gerne beteiligen würden. Realität ist, ihr habt ja vorher über eure Kinder gesprochen. Ja, Leute arbeiten, dann haben sie noch Familie, dann haben sie noch Hobbys und dann kommt das soziale Engagement. Entsprechend wichtig, dass wir als Organisation berücksichtigen, dass nicht alle das an erster oder zweiter Stelle stellen, sondern entsprechend auch Möglichkeiten bieten oder auch ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander aufbauen, wo wir auch aufeinander zählen können, aufeinander bauen können, ohne dabei, dass wir nach alle 6 Monate fragen, ja, okay, sollen wir überhaupt was machen oder nicht, sondern eben kontinuierlich ja stabiles Niveau halten oder das ausbauen können. Das macht auch mehr Spaß für alle.
Okay, verstanden. Hochinteressant, auch den Unterschied dann mal herauszuarbeiten. Und auch hier vielleicht nochmal eine Überleitung, Marto, so Richtung Learnings, weil das ist ja schon etwas, nehme ich an, was befruchtet, was ihr mit der Digital Motion macht. Das sind dann die Unterschiede, aber das sind ja auch Learnings. Total. Was ist der Effekt so dabei? Wie wirkt sich das aus für dich, für dein Tagesgeschäft?
Dass man auch dann eben in die umgekehrte Richtung, also Richtung Privatwirtschaft, anfängt, auch wieder ein bisschen technologieoffener zu denken. Also raus aus solchen großen Anbieter-Marketing-Clouds, also beispielsweise der Google-Cloud raus oder Adobe-Marketing-Cloud, hin wieder mehr in Richtung auch Open-Source-Technologien oder so eine Zusammenstellung aus komplementären Bausteinen in unterschiedlichen Aspekten der Datenanalyse, also dass man wieder stärker in so ein modulares Denken reinkommt. Das ist unglaublich spannend. Du hattest ja vorhin auch gefragt, also wie sieht das dann aus, oder wir hatten drüber geredet, dass es technische Anforderungen gibt, die eben nicht nur rein technischer Natur sind, sondern da geht es dann auch darum, wie sieht das Hosting aus? Ist das ein nachhaltiges Hosting beispielsweise? Und genauso ist es dann eben bei der Offenheit von Systemen, dass man jetzt im NGO-Bereich eher sieht, da gibt es eine höhere Affinität hin zu Open-Source-Technologien, ob das jetzt für die Datenverarbeitung ist, also die reinen ETL-Tools, die dafür sorgen, dass ein Datensatz sich aus der Datenquelle in ein Datenspeichermedium bewegt, dann das Datenspeichermedium selbst. Da war es zugegebenermaßen ziemlich schwer, was zu finden, was wirklich so Nachhaltigkeitskriterien komplett nachkommt, aber dann auch eine gewisse Skalierbarkeit mitbringt. Da sind es dann eigentlich die großen Toolanbieter. Aber wenn man dann beispielsweise auch aus so ethischen Gründen nicht mit Amazon zusammenarbeiten will oder vielleicht auch nicht mit Google, gibt es dann immer noch so 2-3 Alternativen, wo man sagt, vielleicht gehen wir eher mit Microsoft Azure oder mit sowas wie Snowflake. Das sind Dinge, die nimmt man dann mit. Die nimmt man dann eben auch mit zu den Unternehmenskunden und sagt, ihr könnt aber auch hier vielleicht drüber nachdenken, jetzt nicht in so eine fertige Cloud-Lösung zu investieren, die dann teilweise auch sehr teuer werden. Und da hat man immer so einen gewissen technologischen Lock-in-Faktor auch. Also es ist dann auch vielleicht in 3 oder 5 Jahren unglaublich schwierig, sich nochmal für einen anderen Anbieter zu entscheiden, weil so viel der Infrastruktur dann auf den dem bisherigen Anbieter beruht. Und das hilft enorm. Also, dass man dann neue Wege aufzeigt und beispielsweise sagt, okay, ihr könnt jetzt stärker in so eine Art von proprietärer Datenerfassung denken, wo ihr viel mehr auch eigener Herr der kompletten Prozesse seid und der Berechnungslogiken, die teilweise auch dahinter stecken. Also so ein dieser gewisse, das Bedürfnis von vielen NGOs, einen höheren Freiheitsgrad und eine höhere Selbstbestimmung zu haben im Umgang mit Daten, als das in der Regel bei Unternehmen der Fall ist. Das ist auf jeden Fall was ich sagen würde. Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir mitnehmen und der extrem spannend ist.
Und wenn du Unternehmen sagst, habt ihr da eigentlich Schwerpunkte oder im Grunde, so wie jetzt bei uns auch, dass wir sagen, agnostisch von kleineren bis größeren Unternehmen, auch Themen, alles Mögliche dabei?
Wir haben keinen Branchenfokus. Naturgegeben sind viele unserer Kunden aus dem Bereich Online-Retail, also Online-Handel, weil da ist es natürlich also über eine Analyse von Online-Marketing-Daten immer am ehesten greifbar, Performance-Optimierung durchzuführen. Das ist dann ganz bunt gemischt, Kosmetik, Bekleidung, Event-Tickets. Wir haben aber auch Kunden aus der Versicherungsbranche, Automobilzulieferer, viel, also ich würde sagen, 80% der Kunden ist aus dem guten deutschen Mittelstand. Und da sehen wir eben auch vor allem Bedarfe hinsichtlich Weiterentwicklung, also um da auch Mitarbeiter aufzuschlauen, ähnlich wie Nevis beschrieben hat. In den Organisationen ist das deutlicher ausgeprägt, dass dann eben auch Menschen sitzen, die gerade so, deren Stelle im Wandel ist, die sich neue Kompetenzen drauf schaffen müssen. In den Organisationen gibt es weniger diese Hire-and-Fire-Mentalität. In den Unternehmen ist das zwar ein bisschen stärker ausgeprägt, aber die wollen natürlich auch ihre Mitarbeiter behalten und weiterentwickeln. Und das ist so ein wesentlicher Punkt, den wir im Mittelstand sehen. Bei den Konzernkunden, die wir auch haben, geht es dann eher darum, so Legacy-Systeme aufzuräumen auf eine sehr pragmatische Art und Weise. Weil da haben sich dann durch die voneinander losgelöst arbeitenden Abteilungen häufig Parallelsysteme herausentwickelt, die redundant sind, die man dann zusammenführen kann, um auch wirklich ein komplettes Bild über alle Bereiche in so einer komplexen Organisation zu bekommen. Und das versuchen wir dann mit den Konzernen umzusetzen in einer sehr leichtgewichtigen Art und Weise, dass man das iterativ in kleineren Projektschritten angeht. Dass man sagt, okay, wir bauen jetzt erstmal ein System nach dem anderen um, anstatt dass wir ein großes, langwieriges Migrationsprojekt machen. Weil da zeigt uns die Erfahrung, das sind häufig Situationen, in denen wir dann dazugeholt werden. Da gab es schon ein großes Migrationsprojekt, was angelegt war auf 18 Monate, 24 Monate, was dann aber ins Stocken geraten ist. Und dann sagen wir, okay, wir schieben das mit euch viel kleinteiliger an und wir machen jetzt in dem einen Monat oder in den ersten 3 Monaten konkret diese Migration an der einen Stelle und bauen das schrittweise auf, damit wir uns nicht unterwegs verlieren.
Mhm. Ja, okay, also verstanden, also sehr breites Angebot. Ja. Jetzt kam häufiger vor dieser Aspekt Coaching, Mentoring, Begleitung. Jetzt hast du aber auch gesagt, also Umsetzung hast du auch erwähnt. Ist beides. Also geht rein und setzt selber um.
Genau.
Aber es kann auch sehr strategisch sein, es kann begleitend sein, es kann aufschlauen,
sagst du. Genau, wir haben im Prinzip drei Geschäftssäulen bei uns in der Beratung. Das eine ist das klassische Projektgeschäft, eben wie gerade beschrieben. Wir gehen mit zum Kunden, ob jetzt wirklich physisch oder remote, und helfen dabei, dann konkrete Fragestellungen zu lösen, Systeme auch umzubauen. Das heißt, wir sind hands-on, gehen selber mit in die Umsetzung, ins Coding rein, machen aber eben auch die strategische Vorarbeit dafür. Dann haben wir noch einen Geschäftsbereich, der kümmert sich um die Unterstützung in der Anwendung. Das heißt, wenn so ein System läuft, soll das ja von den Mitarbeitern dann beim Unternehmen oder bei der Organisation selbstständig gemanagt werden können. Manchmal gibt es dann aber so Expertenfragen, die noch nicht eigenständig übernommen werden. Und da helfen wir mit so einer ganz kleinteiliger Unterstützung. Das kann wirklich mal eine Stunde Support sein, 2 Stunden Support, die wir dann ganz flexibel einsetzen. Und der Teil, den du jetzt nochmal nachgefragt hattest, ist auch ein wesentlicher Baustein bei uns. Das ist unsere Academy, also Digital Motion Academy. Da sorgen wir für Wissensvermittlung, auch in unterschiedlichen Formaten. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit für 1:1 Trainings. Das, was wir dann im Prinzip mit Neven oder auch bei Neven in der Stiftung angewandt haben. Wir geben aber auch geschlossene Seminare für die Mitarbeitenden beim Kunden oder bei der Organisation oder kleinere Lerneinheiten. Also wir haben je nach Thema unterschiedliche Staffelungen. Das hängt immer dann ein bisschen davon ab. Geht es jetzt erstmal darum, ein breites Verständnis zu dem Thema zu entwickeln, beispielsweise auf Management-Ebene, oder sind unsere Ansprechpartner, die jetzt weitergebildet werden sollen, Developer oder die Anwender, die dann tagtäglich mit dem Tool arbeiten sollen. Dahingehend unterscheiden sich dann die Lerninhalte natürlich.
Okay. Ich glaube, wir müssen so langsam schon zu einem Schluss kommen. Ja, vielleicht hast du nochmal gleich eine Frage Richtung auch Ausblick. Eine Frage habe ich jetzt nochmal neugierig Richtung Wirtschaftssituation, in der wir stecken, auch mit vielen Krisen. Ist das sehr spürbar auch im Spendenbereich?
Neven? Ja, also es gibt generell in den letzten Jahren einen Trend dazu, dass Leute tatsächlich auch mehr spenden, ja. Häufiger, aber weniger dafür. Ja, was sich dadurch erklärt, mit dem Beispiel, Marto macht seinen Geburtstag, dann hast du deinen Geburtstag, dann habe ich meinen Geburtstag, dann sind schon 3 Geburtstage, für die ein anderer spendet. Ja, und dann immer ein 10er oder whatever. Also solche Aktionen sind halt schön, weil sie auch, ich sag mal, die aktuellen, wenn man das Zeitgeist auch ein bisschen abbilden, immer mehr Leute verzichten, damit das in das Gemeinwohl hineinfließen kann. Ja, sind dafür geringere Beträge, dafür häufiger. Und Krisen sind sehr präsent. Ne? Was? Jetzt Israel-Palästina, davor Ukraine, davor Afghanistan, davor Irak, Jemen, Äthiopien. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel. Das meiste bekommen wir in Deutschland ja gar nicht mit. Ja, Ahrtal, ja, da war dann auch mal eine Krise in Deutschland, für die viele Leute gespendet haben. Also es gibt immer wieder solche Ereignisse, die wird es jedes Jahr geben, bis die Menschheit irgendwann mal klug wird. Und das zieht sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viele Spenden. Und dann gibt's halt Organisationen wie wir. Wir sind krisenunabhängig. Die Krise, die ist halt permanent, die ist chronisch, ne? Bis sie halt angegangen wird. Dadurch haben wir einen Nachteil, weil wir bekommen nicht mediale Unterstützung, ja, sondern müssen, quasi uns irgendwie trotzdem für Aufmerksamkeit sorgen. Aber das geht. Das geht. Viel mehr Organisationen tun sich auf. Manche entwickeln sich dann auch weiter und entsprechend, so wie schon geschildert, das Spenderverhalten ist auch eins, was dann in Summe mehr wird, trotz Corona, wo wir dachten, alles wird komplett untergehen, und trotz diesen ganzen, ich sag mal, ja, dogmatischen, pessimistischen Haltungen, die vielleicht auch denkbar und rational sind, die sich aber dann im gesamtgesellschaftlichen Bild nicht abbilden. Und das ist das, was wir durch den Deutschen Spendenrat, die erfassen das, erfassen können. Ja. Es gibt natürlich so viel Unterstützung, die darunter gar nicht fällt, weil es Privatpersonen sind, also Remittances, Leute, die nach Deutschland, in Deutschland leben, aber Familie woanders haben und dafür dann direkt spenden, an Familienmitglieder häufig. Na, das zählt dann nicht darunter, aber das ist auch ein wesentlicher Teil, der mit Sicherheit auch am Aufstieg ist.
Ja, also du sagst, damit es korreliert gar nicht so stark mit dem Konsumverhalten. Wenn Menschen jetzt weniger konsumieren, weil Inflation und, bedeutet das nicht auch gleichzeitig, dass sie weniger spenden?
Das ist nicht so. Wenn man das so im 1:1-Verhältnis sieht, dann wird es natürlich keinen Sinn machen, dass Leute genauso spenden. Aber das Paradebeispiel ist, dass manche Unternehmen haben ja im Rahmen von Corona sehr positiven Umsatz gemacht. Mhm. Ja. Insgesamt ist es doch schon so, wieder das eine dritter Faktor, also den ich auch vorher erwähnt habe, dass mehr Leute auf Sachen verzichten, um dann das Geld in das Gemeinwohl zu stellen. dem entgegenwirkt. Ne? Also wir haben dann noch verschiedene Teile, die sich da bewegen. Es ist nicht immer in einer 1-zu-1-Verbindung, sondern es gibt dann noch ja die gesellschaftliche Entwicklung, die wir wahrnehmen, die das mehr als ausgleicht.
Okay, spannend. Jetzt müssten wir zum Schluss kommen, ja? Wir könnten bestimmt noch länger reden, aber jetzt haben wir auch schon eine Stunde mehr als voll gemacht. Marcel, hast du vielleicht noch eine Abschlussfrage?
Ausblick hast du ja eigentlich schon gegeben, Neven. Ich möchte ein bisschen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren. Da gibt es sicherlich viele, die jetzt sagen, ach, habe ich vorher gar nichts von gehört. Google, Welfare Foundation können sich direkt bei dir melden. Alles im Internet, wahrscheinlich alles steht im Internet, Neven, können euch wahrscheinlich direkt auch ansprechen. Hast du da vielleicht noch eine Botschaft, die du oder die ihr vielleicht mal einmal an die Zuhörerschaft geben wollt?
Ja, gerne. Also ich mach's mal in meiner Rolle als Vorsitzender von Welfare, WELLFAIR. NGO, denn so, wir reden gerade über Daten, wir wissen alle über die Bedeutung davon. Vielleicht um einen Datenpunkt, der mir bedeutsam ist, einmal den nötigen Fokus zu geben, erwähne ich den, denn der macht deutlich, wieso wir als Organisation überhaupt existieren. Und das ist der, dass 771 Millionen Menschen auf der Welt keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Nicht heute, nicht morgen, nicht nächste Woche, sondern es bedarf den sozialen, sozusagen den dritten Sektor, der das eben auf sich nimmt. Und da würde es mich freuen, wenn die Leute sich melden bei uns und ob es ein Geburtstag ist oder eine Firmenfeier oder, mal ihre Gedanken oder Möglichkeiten schildern, wie sie sich einbringen können, damit das in der Zukunft weniger Menschen sind, die ohne Wasser auskommen müssen und dieses lebenswichtige Menschenrecht für viel mehr eben auch tatsächlich gesichert ist.
Klasse, schöner Abschluss.
Yes. Dann, Marto, wenn du noch etwas sagen willst, ansonsten.
Ich glaube, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich, drauf, Neven, bei der Reise noch weiter begleiten zu dürfen, andere NGOs bei den Zwecken auch zu helfen, die denen am Herzen liegen. Und ich bin immer wieder happy für das Engagement aus den Bereichen, da eben indirekt dran teilhaben zu können, weil es so wichtig ist und so präsent, wie es Neven gerade beschrieben hat.
Klasse. Ja, dann Klasse. Freuen wir uns sehr oder haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart beim Datenbusiness-Podcast. Hoffentlich haben wir viele Zuhörer abgeholt, die dann im Anschluss auf euch oder vor allem auf dich, Neven, zukommen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Besten Dank.
Danke, ebenso.
Macht's gut.
Danke sehr.
Tschüss. Ciao.